Meine Frau und ich, wir haben so den Satz entwickelt, jeder Tag ist Mittwoch als Motto für unsere Tagesstruktur.
Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FASD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Berminghausen. Hier gibt es Geschichten von direkt oder indirekt Betroffenen und Informationen, die nutzen, um gelassener mit FASD zu leben. In dieser Episode habe ich jemanden zu Gast, der ein alter Hase in der Jugendhilfe ist. Das Thema FASD findet er so faszinierend, dass er faszinierend mit großem FAS und am Ende D schreibt. Ich begrüße Ralf Neier.
Ja, danke schön. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, schön. Meine erste Frage. Wann bist du das erste Mal mit FASD in Berührung gekommen? Und kannst du die Situation für uns ein bisschen schildern?
Das erste Mal, ich würde es unterscheiden, das erste Mal bewusst, kann ich ganz klar sagen, 2004, wobei bewusst auch da nur, fast unbewusst. Aber da habe ich die Janine kennengelernt, die ist heute Mitte 20 und die ist damals zu uns in die Familienwohngruppe gezogen, also ein professionelles familienanaloges Konzept, was meine Frau und ich aufgebaut haben. Und Janine ist mit einer ADHS-Diagnose zu uns gezogen und wir haben nach einem knappen halben Jahr feststellen müssen, dass ADHS auf jeden Fall zutreffend ist, aber nicht nur. Und haben uns dann gefragt, was steckt denn noch dahinter? Und es zog sich dann auch gut insgesamt bis in den Anfang 2005, bis wir dann eine Diagnose für FAS hatten. Und in der Auseinandersetzung, die danach stattgefunden hat, was können wir jetzt tun, ist uns aufgefallen, dass wir auch zuvor schon viel mit Kindern mit FASD zu tun hatten, ohne zu wissen, dass das so ist. Mhm. Und insofern würde ich sagen, seit 1993 arbeite ich in der Jugendhilfe und habe im Prinzip auch mit FASD zu tun.
Was war so der Anlass, dass die Diagnose einzuholen?
Die Diagnose für Janine einzuholen oder sich nochmal die Frage zu stellen, was steckt eigentlich dahinter? Der Anlass war, meine Frau und ich hatten viele Jahre bereits Berufserfahrung in der Jugendhilfe, in ganz unterschiedlichen Settings, auch immer mit so diesen besonderen Kindern, die uns eher angesprochen haben, mit ihren unterschiedlichen Diagnosen, Behinderungen unterwegs waren. Und wir fühlten uns eigentlich sehr kompetent und gestärkt für diese familienanaloge Arbeit. Und die Janine war eine nicht immer geduldige, aber sehr hartnäckige Ausbilderin in Sachen FASD und hat uns deutlich gemacht, dass all das, was wir so mitbrachten an Strategien in der Erziehung, eigentlich ins Leere läuft. Und sie nichts davon umsetzen konnte, wollte, war natürlich zunächst unsere Interpretation, aber wir haben schnell gemerkt, dass die da eben auch an eigene Grenzen kommt in der Umsetzung und dass wir ziemlich wirkfrei waren in dem, was wir uns so auf die Fahnen geschrieben hatten, Kindern ein Zuhause zu bieten, ihr ein Zuhause zu bieten, und es funktionierte gar nicht mehr. Also wir waren sehr verzweifelt zum Jahresende 2004, bis dahin, dass wir uns in Frage gestellt haben, ist das das Richtige, was wir hier tun? Und haben dann
Ich habe da mal den Begriff professionelle Demütigung dazu gehört. dass so die ganzen pädagogischen und professionellen Interventionen ins Leere laufen oder wohin auch immer.
Ja, ins Leere würde ich im Nachgang sagen, sind sie bei uns nicht gelaufen, aber wir mussten lernen. Wir mussten von den Lehrenden zu den Lernenden wieder werden. Und also da rückblickend bin ich sehr froh, dass uns das gelungen ist und auch, dass Janine mit uns, ja wie gesagt, nicht geduldig war, aber sehr hartnäckig war, in ihrer Art und Weise deutlich zu machen, vergesst das mal alles, wir müssen mal eben bei neu anfangen. Und die hat uns bezogen auf FASD definitiv resettet. So dass wir nach und nach eine gemeinsame andere Idee entwickelt haben, wie kann denn FASD gelingen, wie können wir uns darauf einstellen, dass wir für sie ein Lebensumfeld schaffen, in dem sie sich orientieren kann, in dem sie sich auch weiterentwickeln kann. Und das waren schon, ja, also Pflegeeltern, Adoptiveltern kennen das, aber auch Kollegen in Wohngruppen kennen das. Die eigene Ohnmacht oder auch die eigene Demütigung ist immer wieder Thema, auch in den Fortbildungen. Ja, wie gehen wir damit um, dass plötzlich nichts mehr funktioniert von dem, was sonst bei vielen anderen Kindern gut funktioniert? So.
Ja, oder die Nerven brach liegen, so zwei, drei Jahre nicht durchgeschlafen haben und sowas.
Genau, das hatten wir nicht. Ja, unsere Stärke, ist, die wir damals hatten, ist sicherlich, dass wir, ich bin ein Mensch, der sehr lösungs- und ressourcenorientiert an Sachen rangeht und habe dazu eine therapeutische Ausbildung, die hat mir persönlich, aber auch uns als Familie sehr geholfen, das nicht als Scheitern zu begreifen, sondern einfach nur als, wir sind gerade auf dem Holzweg, wir brauchen einen anderen Weg, wenn wir irgendwas verändern wollen, wenn wir irgendwas bewegen wollen. Und wir hatten einen tollen Psychologen, der uns begleitet hat und ganz, ganz viel unterstützt hat.
Diese Ressourcen und Lösungs, dieser Ressourcen- und lösungsorientierte Ansatz. Ich habe irgendwo gelesen, dass du ursprünglich auch Werkzeugmacher bist.
Ja, fast, ganz nah dran. Betriebsschlosser. Heute Industriemechaniker, ja, genau. Also ich habe auch mal was Richtiges gelernt.
Ja, und ich finde das oft verblüffend, wie hinterher auch, wenn Leute in einem ganz anderen Bereich arbeiten, was sie dann aber aus ihrem früheren Bereich mitnehmen, so, ne? Und das ist vielleicht bei dir so eine Praxisorientierung, ist das so richtig?
Absolut. Also ja, das hat mir schon, also A, war das für mich immer ein großer Ausgleich, auch eine Möglichkeit zu haben in Situationen, wo ich auf der Ebene der Erziehung nicht mehr weiterkam, in den Keller gehen konnte, in meinen Bastelkeller gehen konnte und wirken konnte und da Produkte herstellen konnte mit einer ganz klaren Marschroute, mit einer ganz klaren Planung, die ich auch umsetzen konnte. Aber auch das, diese lösungsorientierte Sicht der Dinge, so im Maschinenbau und später auch so der Holzwurm in mir hat sich neu entwickelt. Da ging es immer darum, Dinge schön zu machen, zu gestalten, ja, und sehr handlungsorientiert vorzugehen, zu gucken, wie kann das funktionieren. Das liegt mir schon sehr inne und oft, das habe ich in meiner Ausbildung erlebt, ja, da sehr praxisorientiert ranzugehen, mit meinen Händen auch was zu tun und ja, diese Haltung, die man da entwickelt hat, war sicherlich von Vorteil auch für die berufliche Identifikation und Entwicklung von Haltung, von Werten und so weiter.
Ja. Nun war deine Lehrzeit sozusagen für FASD, wie wir eben gehört haben, ja, fing an so in so einem familienorientierten oder familienanalogen Setting. Und später bist du auch noch zu Wohngruppenarbeit in der Jugendhilfe gekommen, wo mich interessieren würde, welche anderen Herausforderungen da auf dich zukamen und was für Konzepte du da entwickelt hast.
Ja, wir haben von 2004 bis 2012 in diesem familienanalogen Setting gelebt, geliebt, gearbeitet, was dann so dazugehört. Die Situation war so, dass wir dann am Ende 4 Kinder betreut haben, die alle so ungefähr in einer Altersliga spielten. Und wir hatten 2011 das große Glück, dass unser Sohn zur Welt gekommen ist, wir dann aber in den Räumlichkeiten vor großen Herausforderungen standen. Das Leben mit einem neugeborenen Kleinstkind später und 4 pubertierenden Kindern, 2 davon, die auch durchaus herausforderndes Verhalten an den Tag gelegt haben, das war irgendwann einfach nicht mehr umsetzbar und nicht mehr darstellbar für alle und hätte auch zu keinem guten Ergebnis geführt, sodass meine Frau und ich uns dann in einem Prozess von circa 1,5 Jahren zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie kann das gut werden für uns, aber auch für die Kinder, für die wir Verantwortung übernommen hatten. Und haben uns dann entschieden, dass wir ausziehen müssen, sodass die Kinder das zu Hause behalten konnten. Ich bin dann Teamleiter geworden. Wir hatten aufgrund der Elternzeit schon 2 Kolleginnen, die uns damals ergänzt haben. Und konnten dann mit diesen beiden Kolleginnen dort in der Wohngruppe gemeinsam ein neues Konzept auf die Beine stellen, also nicht mehr familienanalog, sondern ein Schichtdienstteam. Und für uns drei damals war schon klar, dass wir alle Lust hatten auf das Thema FASD und zu gucken, was kann da mehr raus werden. Hab dann eben, wie gesagt, die Teamleitung übernommen und wir haben nach und nach ein Team aufbauen können und hatten den großen Vorteil, dass die vier Kinder schon ein gutes, eingespieltes Team waren, so dass wir nach und nach also Kinder dazugenommen haben. Aus den vier Kindern sind dann sechs geworden. Und der nächste große Schritt war dann die Konzipierung für den Hof Seggert, ein intensivpädagogisches Angebot auf einem Bauernhof in Ochtrup an der niedersächsisch-nordrhein-westfälischen Grenze, wo die Einrichtung damals die Hofstelle gekauft hat und wir dann beteiligt waren an der Umsetzung, was braucht es eigentlich für Kinder mit FASD. Das hat eine Menge Energie und Kreativität erfordert, hat aber auch eine Menge Spaß gemacht, das so zu gestalten, in anderthalb Jahren circa von Ankauf bis hin zum Bezug. November 2015 sind wir dort dann umgezogen mit den Kollegen nochmal von sechs Plätzen auf acht Plätze aufzustocken, immer wieder Kollegen zu finden, die sich auf FASD und auf den intensivpädagogischen Kontext einlassen. Wir haben sehr viel Partizipation erlebt in der ganzen Bau- und Planungsphase. Das war echt gelungen, was auch da Einrichtungsleitung uns entgegengebracht hat und mitgemacht hat. Es gab ja kein vergleichbares Projekt, wo wir abgucken konnten, sondern wir mussten aus dem Erfahrungen, die wir gemacht hatten, ein Konstrukt erschaffen und dann auch noch immer in Zusammenarbeit mit einem Architekten, der dann an einigen Stellen gesagt hat, ja, und an anderen aber auch, nee, Herr Neier, die Stütze bleibt stehen und das geht nicht. Also auf unterschiedlichsten Ebenen viele Herausforderungen. Am Ende aber in einem tollen Wohnprojekt, was eine unheimlich tolle Atmosphäre alleine von der gesamten Substanz hatte und auch mit einem Team, was Lust auf das Thema hatte und was sich in der Folge als wir hatten eine Menge Spaß miteinander und konnten sehr professionell arbeiten und das fand ich sehr, sehr positiv in der Entwicklung.
Kannst du uns da mal ein bisschen aus der Situation konkreter schildern, wie das so vor sich ging? Also ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen. Also wir haben Zwillinge, zwei Kinder mit FASD, die sind auch schon recht jung zu uns gekommen, da wussten wir von all dem noch nichts. Und da hat sich auch vieles gesetzt und so weiter, aber das erinnere ich noch gut aus den ersten Jahren, also dass eigentlich keine Mahlzeit, ohne dass nicht mindestens ein Glas umflog oder so zu erleben war, so, ne? Und irgendwie keine ruhige Mahlzeit über Jahre, das macht einfach auch was mit einem, so, ne?
Genau.
Wie geht das in so einer Wohngruppe, also wo noch mehr herausfordernde Individuen
wohnen? Genau. Das eine ist der ganz, ganz hohe Bedarf an ritualisiertem Ablauf und ganz viel Struktur und Begleitung. Und letztlich auch ganz viel Kontrolle, aber Kontrolle ist immer so ein Begriff, der eher negativ klingt. Wir haben, also ich habe das erlebt als eine sehr wohlwollende Kontrolle und helfende Kontrolle, sodass wir immer wieder bemüht waren, den Kindern im Prinzip den Teil auch abzunehmen, mit dem sie selber überfordert waren. Das setzt Personalressourcen voraus. In der gesamten Planungsphase war das schon auch schwierig, mit den entsprechenden Kostenträgern einen Pflegesatz hinzukriegen, der uns auch arbeiten lässt. Am Ende ist es gelungen, dass wir auch acht Vollzeitstellen hatten für den intensivpädagogischen oder für die intensivpädagogische Arbeit. Und intensivpädagogisch ist, da ist in vielen Köpfen gleich, wir haben ständig Impulsausbrüche der Kinder und sowas. Das war gar nicht so sehr der Teil, den wir dort als so intensiv gelebt haben, sondern ich habe zu Anfang mal immer gesagt, ich möchte eigentlich lieber nach Kilometer bezahlt werden und nicht mehr nach Stunde. Wir haben ganz viel.
Wie misst man die Kilometer?
Ja, genau. Das wäre die Herausforderung geworden. Also die Wohngruppe war räumlich auch sehr groß. Wir hatten so knapp 500 Quadratmeter an Wohnfläche zur Verfügung. Es hatte den Vorteil, dass die Kinder sich gut aus dem Weg gehen konnten. Es hatte aber auch den Aspekt, dass wir viel in Bewegung waren und die Kinder begleitet haben. Wir waren normalerweise im Tagdienst zu dritt und an den Wochenenden zu zweit und das findet eben in vielen Wohngruppen nicht statt. Also wir hatten wirklich auch personelle Ressourcen, dass wir das auch leisten konnten. Es sind natürlich nicht immer alle Kinder gleichzeitig, die einen Betreuungsbedarf haben. Das gab es auch, dass mal mehr Kinder, also dass wir das nicht leisten konnten. Das möchte ich nicht schönreden. Da waren auch viele herausfordernde Situationen, ganz, ganz klar. Aber wenn es darum geht, was braucht es eigentlich, dann ist das ganz Wichtige erstmal eine personelle Ressource, dass die Kollegen in den Wohngruppen auch das tun können, nämlich die Begleitung tun können. Wir hatten viele sehr, sehr klare Strukturen. Von außen wirkte das oft so wie, boah, das ist aber stringent. Die Gruppe war reizarm, trotzdem schön, aber eben mit weniger Ausstattung. Die Kinderzimmer waren überschaubar, die Schränke waren abgeschlossen. Das hieß aber nicht, dass die Kinder nicht an ihre Sachen konnten, sondern sie konnten immer einen Teil haben, mit dem konnten sie spielen und wenn das zu Ende gespielt war, dann konnten sie zu uns kommen und sagen, ich möchte das jetzt tauschen. Das hieß aber jedes Mal, und bei FAS ist das manchmal eine Spielzeit von 10 Minuten, dann war man gerade wieder unten im Büro und musste wieder hoch nach oben. So, das muss einem
da
klar
ist das
sein.
Kilometergeld, ja.
Genau, da ist das Kilometergeld. Genau. Und dann in dem weitläufigen Haus war das schon auch eine Herausforderung. Wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht zu der Tagesstruktur und der Umsetzung und hatten viele Spielregeln, die das Team betrafen, also die wir einhalten mussten, damit die Kinder den Überblick behalten. So, meine Frau und ich, wir haben in der 2009, als wir die ersten Fortbildungen gemacht haben, so den Satz entwickelt, jeder Tag ist Mittwoch als Motto für unsere Tagesstruktur. Also was so ausdrücken soll, dass wenn das für die Kinder quasi alles immer sehr überschaubar ähnlich gleich abläuft, dann haben sie die beste Möglichkeit, den Überblick auch zu behalten und zu wissen, was kommt als nächstes, was kommt auf mich zu. Und die Erwachsenen sind genau dafür zuständig, diesen Rahmen so zu konzipieren, dass die Kinder eben nicht in Überforderung geraten, sondern in ihrer Komfortzone bleiben. Und das ist so eine Sisyphus-Arbeit für die Erwachsenen häufig. Und das im Alltag immer wieder sicherzustellen, setzt eine hohe Motivation voraus, ein Verständnis der Diagnose. Und erfordert einfach wirklich die Bereitschaft, dass man sich bewegt und nicht da steht und quasi initiiert die pädagogische Demütigung, finde ich ein wunderschönes Wort. Das ist ja immer so die Falle, in die man immer wieder auch im Alltag mal reintapst, wenn man an die eigenen Grenzen kommt und die Kinder nicht so funktionieren, wie man das eigentlich kennt, weil man bestimmte Sachen tut in der Pädagogik.
Ja, und dann aber auch davon loszulassen, dass man ist eben nicht fehlerfrei und
genau.
War auch mal zu laut und hat mal irgendwie Emotionen selber abgelassen und dann ist aber auch wieder gut und dann geht's weiter.
Genau.
Die sind ja auch nicht aus Zucker.
Ja, und die verzeihen auch viel schneller als wir. Ja. Das ist sicherlich auch ein Vorteil von FASD.
So, von welchem Altersbereich reden wir da eigentlich gerade, in dem Wohngruppenbereich, den du da erfahren hast?
Das Aufnahmealter bei uns war ab 6. Und der älteste Junge damals, so besonders die älteste, war zunächst noch Janine. Die war am Ende 21, als sie ausgezogen ist. Und wir haben das immer sehr altersgemischt gemacht. Das klingt erstmal ein bisschen skurril. Die meisten Gruppen arbeiten nicht so. Für uns hat sich das sehr bewährt, weil wir dadurch nicht so eine Poolbildung hatten. Also dadurch, dass wir das auf der Ebene entzerrt haben, haben die sich auch nicht so zusammengerottet, wenn sie mal in Probleme geraten sind, weil sie einfach gar nicht so einen Gegenspieler auf der Kinderebene hatten oder so einen Mitspieler auf der Kinderebene hatten. Dadurch haben wir eben eine große Spannbreite. Und Gruppe an sich für die Menschen mit FASD, die ich kennengelernt habe, ist sowieso eher eine Herausforderung. Das heißt, wir haben eher versucht, das zu separieren und gar nicht so diesen Konkurrenzgedanken, der oft entsteht, oder jetzt bin ich sauer, jetzt haue ich ab und jetzt nehme ich gleich drei andere mit, weil die genauso, also weil die in meiner Liga spielen, wie auch immer. Das gab es bei uns eben deutlich weniger. Das gab es nicht, aber das war eben weniger, als ich das aus anderen Wohngruppen kenne. Und ich glaube, für FASD ist das auch besser, nicht immer gleich mein Vergleichsbarometer gegenüber zu haben. So, das macht natürlich auch Druck. Ja, und die Altersstruktur war sehr gemischt. Ein Stückchen auch entstanden, weil es eine große Schwierigkeit ist, Plätze zu kriegen innerhalb der Jugendhilfe, und eine noch größere Schwierigkeit ist, Anschlussplätze zu finden im Rahmen der Eingliederungshilfe für den Bereich FASD. Also da fehlten uns auch einfach Anschlussmaßnahmen, sodass wir in der Anfangszeit im Prinzip einfach da gelandet sind mit einem Ergebnis: die Kinder werden immer älter und wir wissen gar nicht, wohin damit.
So. Also ich habe da jetzt noch ein Thema, also erwachsen werden mit FASD und den Übergang. Können wir jetzt vielleicht noch mal kurz anticken. Aber das ist wäre noch mal ein spannendes Thema für eine Extra-Folge, finde ich. Zumal unsere da gerade drin sind. Die werden jetzt in wenigen Wochen 18.
Das war genau der Punkt, den wir bei der Janine schon noch zu Zeiten der familienanalogen Zeit wahrgenommen haben. Was machen wir eigentlich mit der, wenn die mal erwachsen ist? Wir haben früh angefangen, da war die gerade 16, Kontakte aufzubauen, damals zum Stift Tilbeck, eine Eingliederungshilfeeinrichtung bei uns im Münsterland. Die Frau Stegemann damals war dort ganz aktiv und hat da in Sachen FASD, Wohnbetreuung und auch Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen schon viele Sachen auf den Weg gebracht zum Thema FASD. Aber die hatten leider ein Aufnahmealter von 18, sodass Janine war da auf einer Warteliste. Als sie dann aber so weit war, war kein Platz frei. Und dann haben wir uns irgendwann wieder mit Einrichtungsleitung zusammengesetzt. Dieser Hof Seggert hatte noch einen riesen Heuboden mit über 300 Quadratmetern. Und unser Einrichtungsleiter sagte damals, ja, wenn das kein anderer macht, müssen wir das eben selber machen. Und daraus ist der Hof Seggert 2 quasi entstanden. Also der Heuboden wurde ausgebaut. Zunächst war das nur geplant mit 5 Apartments, aber an der Stelle, wenn man sich als Jugendhilfeträger outet und sagt, wir machen auch FASD, dann gibt es so einen Effekt wie die Geister, die ich rief. Also wir hatten im Jahr so um die 100 Aufnahmeanfragen bei 8 Plätzen zunächst. Und als wir dann den zweiten Teil erweitert haben, ist das eher nicht rückläufig gewesen, möchte ich so sagen. Wir haben dann diesen Teil von 5 auf 8 Plätze hochgeschraubt. Also ist da jetzt ein Wohnraum für 16 Plätze. Und ich bin gerade bei einem Träger in Münster beschäftigt, im Vinzenzwerk. Und wir machen genau die gleiche Erfahrung. Wir haben dort auch ein intensivpädagogisches Angebot und ganz, ganz viel jugendliche, junge Erwachsene, die in diesem Übergang das zweite, dritte, vierte Mal scheitern und wo dann kein Mensch mehr weiß, wo die hin sollen. Was können wir mit denen machen? Das ist eine ganz, ganz große Lücke, die da klafft, größer als bei den Kindern, wie ich das so einschätze. Eingliederungshilfe ist da noch gar nicht, fängt gerade an. Der Wittigenshof in Gronau stellt sich seit einiger Zeit auf. Der Stift Tilbeck ist da immer noch gut aufgestellt. Aber wir brauchen für diesen Übergang noch viel, viel mehr Ideen für Wohnprojekte, für überhaupt erstmal Fachwissen für den Bereich der Erwachsenenarbeit. Erschreckend, ich habe kürzlich berate eine junge Frau, die ist Mitte 30, die lebt in einer Einrichtung in Münster. Die ist da beraten worden, als sie in diese ambulante Wohnform einzog, hat man ihr gesagt, ja, sie hätte Schwierigkeiten gehabt in ihrem Leben, aber das wäre ja wie bei Schlaganfallpatienten. Jetzt würden sie mal 2 Jahre mit der so Reha-Maßnahmen machen und dann wird das schon wieder gehen, dann wäre sie auch wieder ganz normal. Und da habe ich gesagt, wunderbar, wenn wir in dem Bereich noch so einen Status haben. Also die junge Frau, die ist kognitiv echt stark und die hat dann den Kollegen erstmal erzählt, was FAS bedeutet und wo der Unterschied ist zum Schlaganfall. Aber es ist erschreckend, dass das die Patienten dann oder Klienten dann selber tun müssen, also für die Fortbildung da zu sein. Und aber da sind wir leider gerade noch. Das heißt, da ist noch, wir haben in der Jugendhilfe noch eine Pflicht abzuarbeiten und in der Eingliederungshilfe müssen wir erstmal aufbauen, bevor wir da ja konstruktiv, wirklich flächendeckend auch Plätze zur Verfügung haben.
Ja, das war jetzt schon fast ein Schlusswort. Möchte noch eine Frage ans Ende setzen, und zwar, ja, man redet bei FASD so häufig über Defizite. Was sind so ein, zwei Aspekte, die du positiv am Leben mit FASD findest?
Du hast es schon gesagt, meine Homepage heißt faszinierend.org und meine Lösungsorientierung steht dafür. Ich möchte mich überhaupt nicht mit den Defiziten, die es ohne Zweifel gibt und die auch eine Menge Tagesgeschäft sind. Mein Blick geht auf die Stärken. Ich bin absolut der Meinung, und das gilt nicht nur für FAS, das gilt für jeden Menschen, dass wir an den Stärken andocken müssen. Und je mehr wir uns mit den Stärken befassen, desto mehr gelingt, also desto weniger Platz ist einfach für die Schwächen. Das ist einfach eine physikalische Geschichte. Und das, was ich gelernt habe, ist mehr im Hier und Jetzt zu sein. Also mir das so eigen zu machen, was die Menschen mit FAS tagtäglich leben. Es war so herrlich, wenn Janine sich damals gefreut hat. Die hat sich bis, oder das tut ihr heute noch, wenn die sich freut, freut die sich. Da ist nicht die Frage, was kommt in 10 Minuten, sondern jetzt freue ich mich. Und das mitzunehmen, das macht mir, entlastet mich eine Menge. Da kann ich eine Menge lernen. Wir haben in der Hilfeplanung immer so den Druck, wir müssen in Entwicklung rein, wir müssen auf Ziele hinarbeiten. All das funktioniert nicht mit FAS. Das schafft auch eine kreative Freiheit für diesen Teil hier und jetzt. Muss nicht mehr dieses Abarbeiten von Hilfeplanen, Zielen und so weiter, sondern ich sagte, habe das schon mal in Aufnahmegesprächen salopp gesagt, wir machen zu Anfang ein Hilfeplanprotokoll fertig, das können wir durchkopieren, bis wir den wieder entlassen und zwischendurch gucken wir, was an der Entwicklung passiert und das protokollieren wir und freuen uns darüber. So, also ganz viel Blick auf die eigene Komfortzone auch zu werfen und zu sagen, boah, solange es mir gut geht und solange die Kinder mit einem Lächeln abends einschlafen können, machen wir alles richtig. Und wir müssen Tempo rausnehmen. Und das ist wunderbar, auch aus dem eigenen Leben Tempo rauszunehmen in unserer Gesellschaft jetzt.
Ja, vielen Dank, Ralf.
Sehr gerne.
Wir müssen es noch wiederholen, dieses westfälische Duo. Also ich wohne in Münster und komme aus dem Sauerland und du kommst auch aus dem Münsterland.
Genau.
Wir sind gar nicht so dröge und langweilig.
Ja, das müssen die anderen beurteilen, wie humorvoll das ist, aber ich fühle mich auch nicht dröge und langweilig. Und
jetzt auf der Podcast-Helden-Konferenz, wo ich kürzlich war, da war ein Duo von erfolgreichen Podcastern zum Online-Business, die sagten, 80% Unterhaltung, 20% Infos wäre so das gelungene Maß. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, glaube ich.
Das hat mir ein Einrichtungsleiter, wo ich zur Inhouse-Fortbildung war, zurückgemeldet, dass die Mischung aus Entertainment und Infotainment sehr gelungen gewesen sei. Und das ist auch mein Eindruck, anstrengende Realität kennen ja auch alle. Also mehr den Blick eben auf das, was wirklich die Faszination ausmacht, finde ich absolut hilfreich und ja, macht deutlich mehr Spaß. Also insofern, ich bin zu jeder weiteren Humortat bereit und da können wir gucken, was es noch für spannende Themen rund um das Thema FASD gibt.
Ja, gut, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich möchte auch noch einen Hinweis geben auf die Shownotes, also wo noch ein paar Infos zu dieser Folge drin sind und Links, die mir dann Ralf auch noch geben kann zu seiner Website und so weiter. Und die Shownotes sind zu bekommen unter Chaos im Kopf, ein Wort, .info/, das ist dieser Querstrich, C06. chaosimkopf.info/C06. Danke für deine Aufmerksamkeit und tschüss, Ralf.
Auf Wiedersehen, würde ich sagen. Tschüss.